herzlich willkommen zu unserer Resilienz-Podcast-Reihe Mach dich unkaputtbar. Mein Name ist Jojo Schweizer und ich freue mich auf das heutige Thema, sehr spannend, Medienkompetenz als Schutzschild. Fake News, Cybermobbing und Co. souverän begegnen. Und dazu werfen wir alle erstmal kurz einen Blick in unsere eigene Kindheit. Ich persönlich bin komplett ohne Medien aufgewachsen. Wir hatten einen Fernseher mit 3 Programmen, übrigens ohne Fernbedienung, also ich musste noch vorne hingehen und mit so einem riesen Knopf immer drehen. Tja, meine Kindheit empfand ich trotzdem als richtig schön. Heutzutage schaut das in den Kinderzimmern ein bisschen anders aus. Und auch unser heutiger Experte Steven Pfeiffer hatte, glaube ich, schon ein bisschen mehr Medien in seinem Zimmer, oder?
Ja, also Medien, also mit Medien definitiv, weil ich hatte einen Fernseher in meinem Zimmer.
Okay.
Ich hatte einen Computer in meinem Zimmer, ich hatte einen Nintendo 64 in meinem Zimmer. Aber ich hatte auch einen Garten und einen Pool und Freunde, mit denen ich mich draußen auf der Straße getroffen habe, habe Skaterampen gebaut und bin da rübergesprungen. Also ja, Medien waren in meinem Leben, aber ich bin jetzt nicht mit den digitalen Medien, also so diesen ganz neuen Sachen, Smartphone, aufgewachsen. Ich hatte irgendwann Game Boy Color, aber wenn die Batterien alle waren, dann waren sie leer. Ja. Und auch das habe ich halt ja, nebenbei genutzt und nicht die ganze Zeit.
Steven, wir müssen dich ganz kurz vorstellen oder ich will dich gerne vorstellen. Du bist unser heute Experte, du bist Erzieher, du bist Selbstbehauptungs- und Resilienztrainer, Kinder-, Jugend-, Familiencoach, Medienpädagoge, IntoSense-Coach, Berater für Mobbingprävention und Persönlichkeitstrainer für Jugendliche. Habe ich irgendwas vergessen aus dieser langen, großen Liste?
Ja, selbstverständlich. Und zwar, ich bin Gründer von einem Hopslauf. Ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet.
Das wäre als nächstes.
Ich bin nicht nur für andere unterwegs, ich bin auch für mich selbst unterwegs.
Hopserlauf finde ich ja großartig im Hopserlauf. Das ist so schön. Erklär uns kurz, wie es zu diesem Namen kam.
Hast du schon mal jemanden gesehen, der einen Hopserlauf gemacht hat und ein angewidertes, wütendes Gesicht gemacht hat?
Nein.
Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Genau. Also Hopserlauf steht einfach für Leichtigkeit und Freude und Spaß. Und genau das vermittle ich halt. Egal, was ich mache.
Dann freue ich mich auf die kommende Zeit jetzt mit dir.
Vielen Dank.
Es hat uns ziemlich eiskalt erwischt, diese digitale Welt. Die kam sehr schnell. Wir sind mittendrin. Und das Schlimme ist, das kann man auch nachlesen, dem Gehirn ist es egal, ob man jetzt einen Film schaut, ein Computerspiel spielt, ein Buch liest oder in der Wirklichkeit ist. Es kann nicht wirklich unterscheiden. Das heißt, der Hasskommentar auf Instagram und Facebook trifft uns genauso wie eine Beleidigung, die einem ins Gesicht gesagt wird. Welche Probleme entstehen denn durch diese Verschmelzung von digitaler Welt und der Realität für uns?
Ich sage mal nicht reale Welt, weil digitale Welt ist die reale Welt. Ich rede immer von der digitalen und von der physischen Welt. Mhm. Tatsächlich, weil sonst ist es immer so ein bisschen verwirrend.
Ja.
Weil für die Kinder, also jetzt gehen wir ganz kurz auf die Kinder ein, die heutzutage aufwachsen oder selbst die eine Generation unter mir oder unter uns, selbst die wachsen ja damit auf.
Ja.
Und das ist einfach die reale Lebenswelt der Menschen, die heutzutage aufwachsen. Mhm. Und deshalb physische Welt, wo wir haptisch noch Sachen anfassen können.
Ja.
Obwohl ich glaube, auch das könnte eventuell sich irgendwann ändern, wenn ich auf die Geschwindigkeit gucke, was VR-Brillen und alles Mögliche gerade da entsteht. Mhm. Die Gefahr ist einfach, dass wir wirklich und dass wir vereinsamen, ne, weil wir uns diese Verbindung zu anderen Menschen nur noch durch die digitalen Medien holen, durch Social Media oder so. Was aber dabei zu Problemen führt, dass wir nicht mehr diese es sind keine tiefen Verbindungen mehr. Es ist alles sehr, sehr oberflächlich. Und unser Gehirn gewöhnt sich irgendwann daran, das heißt ja schon, Jonathan Haidt hat in seinem Buch The Anxious Generation, ich glaube auf Deutsch heißt es Generation Angst, genau das ja auch beschrieben. Mhm. Ja, also wir sehen es an Studien, dass halt wirklich immer mehr psychische Krankheiten dadurch entstehen, wir fühlen uns immer mehr einsam. Und warum ist das so? Was ist in den letzten Jahren passiert, dass es so weit gekommen ist? Und die Antwort ist meistens, es sind die digitalen Medien. Mhm.
Das heißt, sie machen uns allein. Ich habe ja auch niemanden mehr, den ich umarmen kann im Endeffekt, oder?
Genau. Und wenn wir, also so ein Like, ja, der schüttet, also der triggert das Dopaminhormon. Mm-hmm. Dopaminhormon ist das Glücksgefühl, also für alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Aber das ist nicht so stark wie eine echte Umarmung. Ja, also die Sachen, die wir, also die Bedürfnisse, die wir uns digital befriedigen, sind nur kurzzeitig. Und dann brauchen wir immer und immer mehr davon, anstatt wirklich uns diese Bedürfnisse in der realen Welt durch, in der physischen Welt, jetzt habe ich selbst abgerutscht, in die reale Welt, aber in unserer physischen Welt zu holen. Mhm. Ja, du hast es gerade so schön gesagt, ja, wenn wir uns in den Arm, da wird nicht nur Dopamin ausgeschüttet, da wird auch das Verbindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Ja, das zeigt einfach, okay, hey, wir sind in Verbindung mit den Menschen.
Das heißt, unterschätzen wir aktuell noch dieses Negative von der digitalen Welt auf unsere Psyche?
Ja, definitiv. Es kam gerade eine Studie raus, die DAK-Studie, die untersucht hat, dass das Mediennutzungsverhalten von Kindern. Mhm. Ne? Und da steht einfach wirklich, dass dieses pathologische Verhalten immer schlimmer wird. Also pathologisches Verhalten heißt einfach immer, ist eine Impulskontrolle. Ne? Wir verlieren diese Impulskontrolle von der Nutzung. Ich mache mal ein Beispiel beim Gaming. Beim Zocken haben diesen Impulskontrollverlust 700.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland. Also die können nicht mehr, sind nicht mehr in der Lage aufzuhören, trotz der negativen Konsequenzen, die sie dadurch erfahren. Social Media, 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche. Ne? Videostreaming, 900.000 Kinder und Jugendliche, die nicht mehr in der Lage sind, die Impulse, dieses Bedürfnis zu stillen, zu kontrollieren.
Das heißt, die gucken immer weiter und wenn ich dann als Eltern komme und sage, du hörst auf, dann geht's ab, Rambazamba im Kinderzimmer und sie gucken trotzdem weiter.
Richtig, ich will nur noch diese eine Folge.
Ich mach
Warum
gleich
musst du
aus.
Immer ausmachen? Ne?
Gleich, ja. Mama, gleich, höre ich immer. Ja, ja, tatsächlich. Macht es dieses, also ich kenne das auch von mir, um ganz ehrlich zu sein. Ich verfange mich ganz häufig auf Instagram und ich wisch halt weiter. Gefällt mir nicht, dann wische ich weiter, schaue das nächste Mal und irgendwann kommt was, was ich lustig finde. Aber dann schaue ich auf meine Uhr und denke mir so, wow, Mist.
Ja, genau. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, wo ich auch angefangen habe, okay, da ging es um das Smartphone. Wer hat eigentlich die Kontrolle? Wir oder das Smartphone? Ne? Und der Einstieg war tatsächlich, okay, stellt euch vor, ihr wacht morgens auf, ne, noch so im Halbschlaf. Und was ist das Erste, was ihr macht? Genau, ihr greift zum Smartphone. Ne, checkt vielleicht nochmal schnell die Nachrichten, swipe noch ein bisschen kurz durch Instagram, checkt vielleicht sogar nochmal den Wetterbericht und zack, sind 30 bis 60 Minuten um.
Ja, das stimmt.
Die Frage ist aber nur, wer hat sich entschieden, das Smartphone in die Hand zu nehmen? Du oder das Smartphone für dich? Ne, und es macht es einfach so deutlich, dass wir also konditioniert sind, einfach dieses Ding in die Hand zu nehmen. Ne? Und ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich da schon sehr weit in einer Abhängigkeit, wenn nicht sogar bei manchen sogar schon in Richtung Sucht.
Ich wollte gerade sagen, so wie du es gesagt hast, also ich merke es ja, bei mir ist es auch wie so eine Droge. Also ich muss das angucken, ich muss das checken, wobei ich mir denke, ey, du, vor einer halben Stunde hatte ich noch keine Nachrichten, warum soll mir jetzt jemand geschrieben haben? Aber man macht es dann doch immer.
Genau, das ist ja das Bedürfnis nach irgendwie, okay, ist Wichtigkeit, bin ich wichtig? Also wenn unser Handy in unserer Hosentasche oder auf dem Tisch vibriert, was passiert? Ich automatisch, es
hoch
vibriert,
und gucke.
Genau, es vibriert, vollkommen richtig. Also in unserem Gehirn passiert etwas, ja. Es passiert ein Dopaminausschuss, ne, dieses Glücksgefühl.
Ja, da will
selbst
jemand was von mir.
Ja, nun ein Vibrieren löst ein Glücksgefühl aus. Also sorry, wie krank ist das denn bitte?
Ja, tatsächlich.
Ich habe mir so einen Fitness-Tracker geholt. Aber nicht, weil ich irgendwelche Nachrichten haben will. Und ich habe mir ganz bewusst eingeholt, der wirklich nur minimale Funktionen hat. Aha. Weil ich einfach gucken möchte, wo ist meine Herzfrequenz beim Sport. Ne? Also wenn ich joggen gehe. Wie viele Schritte habe ich einfach für mich, damit ich weiß, okay, jetzt habe ich die 15.000 Schritte heute noch nicht geschafft. Ich bin bei 10.000 oder so. Mhm. Ist auch okay. Mal gucken, was kann ich morgen anders machen. Vielleicht packe ich ein bisschen weiter weg. Und all das wirkt sich natürlich auch, diese ganze Bewegung, auf unsere Gesundheit aus. Auf unsere mentale Gesundheit. Ja. Wenn ich jetzt aber eine Smartwatch habe, so wie du sie gerade beschrieben hast, wo du wahrscheinlich auch Nachrichten drauf kriegst, mache ich mich ja noch abhängiger. Mhm. Ja, noch abhängiger und setze mich ja noch mehr Reizen aus. Mhm. Ja, und umso mehr Reizen wir ausgesetzt sind, umso gestresster werden wir.
Too much. Ich sehe es schon gerade.
Ja, genau. Also mein Handy liegt doch ganz bewusst außerhalb dieses Büros, wo ich gerade sitze. damit mich nichts stört, damit meine Aufmerksamkeit wirklich komplett hier bei der Sache ist.
Dito habe ich genauso gemacht.
Ja, okay, super. Schon mal, das ist schon der erste Schritt zur digitalen Resilienz.
Guck mal, yes. Da lass uns gleich, wir kommen später noch drauf, dass wir auch von dir wirklich Tipps bekommen. Ich würde jetzt gerne mal, wir haben jetzt von dem Gerät an sich, also dem das, was ich anfassen kann, gesprochen. Ich würde mal gerne auf die Gefahren im digitalen Raum noch kurz eingehen. Lass uns die erstmal ganz kurz definieren für alle, die es vielleicht nicht kennen. Kannst du mal 2, 3 Worte dazu sagen? Was sind Fake News?
Fake News sind einfach Desinformationen, Falschinformationen, die im Netz verbreitet werden. Oder nicht nur im Netz, sondern, wie Trump auch immer schon sagt, die ganzen Mainstream-Pressen.
Fake News.
Ja, genau. Aber auch da, es sind einfach Falschnachrichten. Oder man kann sie, also Desinformationen zählen ja auch zu Fake News. Mhm. Und zwar, da geht es ja darum, dass Nachrichten aus dem Kontext gerissen werden. Mhm. Mhm. Also jetzt nicht nur irgendwie ganz klar gesagt wird, was also rein faktisch, sondern meistens auch noch Fake News emotional aufgeladen sind.
Mhm. Naja. Erklär uns kurz den Begriff Cybermobbing.
Cybermobbing ist das klassische Mobbing bloß halt im Netz. Mhm. Ne? Also da werden digitale Medien benutzt für die Ausgrenzung von anderen, um das Fertigmachen von anderen, Beleidigung, Bedrohung, also all das, was im Mobbing passiert, passiert auch im digitalen Bereich. Und dafür werden halt digitale Medien, Nachrichten, Dienste benutzt.
Ich denke, Cyber-Grooming ist noch was ganz Wichtiges.
Ja, Cyber-Grooming ist tatsächlich das gezielte Anbahnen von Erwachsenen an Kinder, um sie zu einer sexuellen Handlung zu nötigen, aufzufordern, was halt auch höchst strafbar ist.
Durchaus. Also, ja, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Genau. Jetzt haben wir kurz die Begriffe erklärt. Kannst du uns mal sagen, wie erkenne ich denn Fake News?
Fake News sind, ich habe es eben gerade schon gesagt, super häufig emotional aufgeladen. Und es wird mittlerweile aus meiner Sicht immer schwerer, diese auch zu erkennen und diese als solche zu kennzeichnen, aufgrund von der künstlichen Intelligenz, die benutzt wird. Ne? Aufgrund der Empörungsökonomie, die wir mittlerweile haben. Mhm. Ne? Also alles das, was halt starke Emotionen auslöst, da lohnt es sich immer erstmal genauer hinzugucken. Mhm. Ne? Aber das Wichtigste ist einfach wirklich mal Quellen überprüfen. Ne?
Ich wollte gerade
was für Quellen stecken dahinter? Was will der Absender mir mit dieser Nachricht vermitteln? Mhm. Ne? Und wenn es halt wirklich um aktuelle Sachen sind, eventuell auch mal das Datum checken, kann das überhaupt stimmen, passt das überhaupt in den Kontext rein und auch da immer wieder Kontext prüfen. Ne? In welchem Kontext wird diese Nachricht gerade gesendet und auch den Verfasser, also den Absender mal recherchieren. Mhm. Ne? Ist der vertrauenswürdig oder ist der wirklich nur, hat der nur eine Meinung in eine Richtung und arbeitet gar nicht sachlich, sondern das ist nur eine Meinung und gar nichts faktisch Belegbares mehr. Bilder, Videos hinterfragen und da meine ich gerade, es wird immer schwerer aufgrund von KI. Mhm. Es gibt immer noch so ein paar Sachen zu erkennen. Also letztes Jahr habe ich mal gesagt, hey, wenn da irgendwie an deiner Hand auf einmal 5 oder 6 Finger, 6 Finger sind, dann kannst du es immer daran erkennen. Doch mittlerweile ist die KI so gut, dass die halt sehr genaue Bilder kreieren kann, wenn man sie richtig füttert. Ich habe eben schon von einer Empörungsökonomie gesprochen oder Sachen, die starke Gefühle auslösen, Nachrichten. Reflektiere die eigenen Gefühle. Ne, was macht diese Nachricht gerade mit mir? Mhm. Ja, und dann gibt es halt noch die Faktencheck-Seiten. Unter anderem ist das einmal mimikarma.at, corrective.org und der Faktenfinder der Tagesschau. Die sind ganz gut, um wirklich Sachen aufzuarbeiten.
Das heißt, wenn ich nicht weiß, ob das stimmt, was mir da präsentiert wird, kann ich auf diese Seiten gehen und kann nachgucken, stimmt das oder stimmt das nicht.
Genau. Oder wirklich ganz einfach die Schlagzeile mal bei Google eingeben und gucken, okay, gibt es noch andere Quellen, die das genauso berichten.
Das sage ich meinen Kindern immer, wenn die mir, unglaublich und Mama und schau mal, dann sage ich immer, komm, wir schauen mal, wenn es 3 andere Medien gibt, die es genauso berichten und zwar 3 völlig andere, dann könnte es stimmen. Also das ist so immer so der kleine Quercheck.
Ja, super, super guter Input gerade nochmal, weil du sagst gerade 3 Medien, die es auch machen. Okay, wenn ihr die Internetseiten findet und einfach mal runterscrollt, jede vertrauenswürdige Seite hat meistens ein Impressum, also zumindest in Deutschland.
Ja.
Ne? Und da findet man auch den Ansprechpartner. Und wenn da kein Impressum drin ist, sollten die ersten Alarmglocken schon mal angehen. Mhm. Und dann gucken, okay, ist es denn jetzt wirklich so? Oder finde ich vielleicht noch eine Seite, die vertrauenswürdig ist, ein Impressum hat, wo ich halt auch den Verfasser recherchieren kann und weiß halt, okay, der ist halt, ja, legitim.
Mhm. Okay, da haben wir schon richtig viel gelernt jetzt. lass uns zu Cybermobbing gehen. Welche Mechanismen stecken denn dahinter? Es wird auch oft unterschätzt, oder?
Ja, ich würde gerne mal, also es hat kann ultra lange Folgen haben. Mhm. Ich war Ende letzten Jahres in einem Gymnasium in Berlin in einer 7. Klasse. Habe ich den gesamten 7. Jahrgang durchtrainiert, also Kurse gegeben in Bezug auf Mediennutzung. Und da saß ein Junge in der Klasse, wir haben einen Film geguckt, wo es halt um Cybermobbing geht, haben vorher schon ausgearbeitet, okay, was für Mechanismen stecken dahinter, um danach halt zu gucken, okay, welche habt ihr gesehen, ne? Wie hättet ihr reagiert, an welchem Punkt hättet ihr eingegriffen? Und dann saß dieser Junge in der 7. Klasse und hat halt während des Films angefangen zu weinen.
Wow.
Und ich dachte auch so, okay, alles klar, ich lasse es ja immer erstmal laufen, weil ich weiß, okay, ich gehe davon aus, dass die Kinder erstmal in der Lage sind, mit den Gefühlen alleine fertig zu werden. Und der wurde halt, ist dann rausgegangen, ich finde das okay, brauchst du noch irgendwie einen Freund oder eine Freundin, der mit dir mitgeht und dich unterstützt. Und dann ist er halt rausgegangen und war mal halt Pause, die Klasse hat den super aufgefangen. Mhm. Und dann kommt er halt wieder und ich meinte halt, okay, der war wieder in der Lage zu sprechen und hat dann erzählt, ich hatte was in der 4. Klasse erlebt. Also Cybermobbing. Mhm. Ich möchte jetzt auch gar nicht drauf genau eingehen, was passiert ist, aber er hatte die Erfahrung in der 4. Klasse gemacht. Mhm. 3 Jahre später triggert ein Film eine Erinnerung, die das alles wieder hochkommen lässt. Wow. Na, und das meine ich halt, dass Cybermobbing echt lange Folgen haben kann. Ne? Es ist dann nicht einfach weg, sondern es begleitet dich dein Leben lang, wenn es nicht aufgearbeitet wird. Mhm. Vor kurzem ist genau in Bayern etwas passiert, und zwar hat ein 8-Jähriger ein Nacktfoto von einer 9-Jährigen geschickt bekommen, weil er es wollte. Mhm. Und der hat das dann in den Klassenchat gestellt. Mhm. So, was ist passiert? Eltern haben sich dann bei der Schulleitung gemeldet, wurde auch alles angezeigt und die Polizei ermittelt jetzt halt. Die Polizei hat die Handys, auf wo das Nacktfoto des Kindes drauf war, was Kinderpornografie ist. Also muss man auch ganz klar sagen, Nacktfotos von Kindern ist Kinderpornografie. Mhm. Und die, die es weitergeleitet haben oder weiter verbreitet haben, haben sich schuldig gemacht im Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Mhm. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Wissen, schon auch für uns Erwachsene. Wenn sowas passiert, dann sollten wir diese Sachen nicht auf dem Handy speichern. Mhm. Ja, und ich sage den Kindern auch immer, dass wenn ihr WhatsApp habt, ne, einen Klassenchat, dann gibt es so eine Einstellung, die das automatische Downloaden von gesendeten Dateien unterbindet. Ja, dann sind die noch im Klassenchat oder so, aber sie sind nicht auf deinem Gerät.
Ich wollte gerade fragen, das heißt, im Klassenchat bekomme ja auch ich das Bild, das meinst du so, ne? Und genau, wenn ich das jetzt nicht eingestellt habe auf meinem Handy, lädt sich das auf mein Handy runter und damit mache ich mich strafbar, obwohl ich das eigentlich ja gar nicht wollte.
Richtig.
Dann habe ich das richtig verstanden, okay? Ja. Oh, wow, krass, okay.
Ja, also deshalb kann ernsthafte Folgen haben. Ja, eine Mädchen hier am Rande von Berlin hat auch ein Foto an ihren Freund geschickt, ein sehr freizügiges Foto. Und der hat es dann an einen Kumpel geschickt. Der Kumpel hat es dann an den und den weitergeschickt. Und dann hat sich das in der Schule rasend schnell verbreitet. Mhm. Und das Mädchen hatte natürlich einen Stempel. Mhm. Ja, so. Du bist
die.
Die, genau, müssen wir nicht aussprechen. Ja. So. Und es wurde so schlimm für dieses Mädchen, dass sie die Schule gewechselt hat. So, und jetzt darfst du mal raten, wie lange es gedauert hat, dass dieses Foto auch in der anderen Schule aufgetaucht
Wahrscheinlich
ist.
Wahrscheinlich nicht mal einen Tag,
oder? Ja, ein bisschen länger, aber es taucht auch in der nächsten Schule auf und der Kreislauf ging wieder von vorne los. Ja, und deshalb unterschätzen meistens wirklich die Auswirkungen von Cybermobbing. Ja, es ist super einfach, jemanden online zu beleidigen, fertig zu machen, weil die Hemmschwelle ist einfach super gering. Ne? Du hast eine gewisse Anonymität online. Ne, du kannst dir irgendeinen Account erstellen mit einem Fake-Namen, irgendeinen ausgedachten Namen und dann loslegen. Oder du kannst ein Profil erstellen mit dem Namen von der Person, die du fertig machen möchtest, die Freunde anschreiben und dann halt sagen, ja, du bist blöd. Mhm. Also härter ausgedrückt, aber ich möchte jetzt hier nicht mit irgendeiner harten Sprache um die Ecke kommen.
Ja.
Genau, krass, also all das ist ja möglich. Wow.
Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, zur Medienkompetenz. Mhm. Können wir vorher noch, oder kannst du noch ganz kurz ein paar Worte
zu... Die Mechanismen sagen hinter Cybermobbing.
Nee, zu Cybergrooming. Also, die Mechanismen können wir auch noch machen, aber lass uns noch mal kurz auf Cybergrooming, dass wir das auch noch mal ganz kurz gestreift haben, wenigstens am Rande. Welche Mechanismen stecken dahinter oder was kannst du dazu sagen?
Welche Mechanismen stecken dahinter? Also, ja, Erwachsene, die... auf Kinder, also Pädophile, wir müssen ja sagen, wie es ist, geben sich aber dann nicht irgendwie so aus, okay, hier, ich bin, keine Ahnung, 25 oder 45 Jahre alt, sondern die geben sich erstmal als Jüngere aus, um sich halt anzubahnen. So, und bauen erstmal Vertrauen auf. Und ich glaube, mittlerweile hatte jedes vierte Kind roundabout, Erfahrung mit sowas, dass sie von einem Erwachsenen online angeschrieben wurden. Und da würde ich gerne an alle Erwachsenen appellieren, ne, und euch auch was mit an die Hand geben, oder auch Eltern vor allen Dingen, wie diese Sachen erkannt werden müssen. Und das sollten die Kinder unfassbar wissen, also wirklich wissen, wie die erkennbar ist, also Cybergrooming. Wo findet Cybergrooming statt? Überall da, wo es eine Chatfunktion gibt. Also auch in Minecraft. So, und Minecraft sind halt Sachen, die halt auch junge Kinder spielen. Und auch mal einfach drauf eingehen und sagen, hey, mit wem chattest du da eigentlich? Ne? Wenn jemand dich online anschreibt, der alles gleich hat, also die gleichen Interessen, die gleichen Hobbys, ne, immer super nett zu dir ist und dir ständig Komplimente macht, ne, oh, du kannst das Spiel so gut, ne, du bist voll gut, du magst Basketball, ich mag auch Basketball, was, du kommst aus der und der Stadt, ich komme auch daher, du bist, keine Ahnung, x Jahre alt, ich bin genauso alt, mein Lieblingsessen ist Pizza, boah, ich liebe Pizza, so eine Sache, ne, sollten schon mal die Alarmglocken angehen, wenn zu viel gleich ist, ne, wenn kein Widerstand kommt. Wenn irgendwann die Aufforderung kommt, hey, du brauchst in dem Spiel irgendwelche Ressourcen, ne, vielleicht noch bei Minecraft irgendwie, keine Ahnung, Holz oder was es auch immer in Minecraft ist. Ne? Hier, ich kann dir was schicken. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass du mir ein Foto schickst. Also dann kommt so mit Gegenleistung und alles. Und irgendwann wird halt so Druck erzeugt. Ne? Sagen, hey, lass uns, verrat deinen Eltern mal nicht den Chat. Ne? Sonst kriegst du Ärger von deinen Eltern. Da wird schon so ein bisschen Druck gemacht. Ja. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wenn das Vertrauen aufgebaut ist, wo dann kommt, wo die Kinder merken, okay, eigentlich will ich das gar nicht mehr, da kommt irgendwas, fühlt sich komisch an und die wollen das halt beenden. Entweder wird dann das Foto benutzt, falls die Kinder eins geschickt haben, als Erpressung, oder halt einfach psychischer Druck, wenn du jetzt nicht mehr mit mir redest, dann bin ich nicht mehr dein Freund. So, junge Kinder, ne? Verlustangst, logischerweise. Oder wenn du nicht mehr mit mir schreibst, erzähle ich das deinen Eltern, dann kriegst du Ärger, noch mehr psychischer Druck, oh, ich habe was falsch gemacht. Ich kriege Ärger von meinen Eltern, das will ich nicht. Ja, und so eine Sachen. Und eventuell kommt es sogar noch mal, wollen wir uns vielleicht mal im echten Leben treffen, also in der realen Welt treffen.
Also sollte man als Eltern, wenn man das so ein bisschen überwacht, gleich am Anfang so ein bisschen ein Augenmerk haben, wenn zu viel perfekt ist?
Ja.
Könnte was dahinter sein?
Ja, definitiv. Ja? Und es gibt ein Polizisten oder Kriminologen, der nennt sich auf Instagram der Cyberkriminologe, und er sagt auch, die beste Kriminalpolitik ist Bildungspolitik. Also wirklich einfach Aufklärung schon früh leisten. Ne? Und gar nicht so, um irgendwie den Eltern Angst zu machen. Ne? Sondern wirklich sagen, hey, es ist vollkommen okay, redet einfach mit euren Kindern darüber, ne? Und gebt denen die Strategien mit an die Hand, damit die es selbst erkennen können. Oder dass sie halt im schlimmsten Fall zu euch kommen können und sagen, okay, hey, ah, da ist was passiert, ich habe Mist gemacht, und dann aber nicht mit Strafen agieren, ne? Weil wenn ein Kind in so einer Situation schon zu den Eltern geht, das ist ein super schambehaftetes Thema.
Ja.
Ne? Und die Kinder wissen ja dann schon, okay, ich hab was falsch gemacht. Ja. Und wenn dann noch von den Eltern kommt, das hättest du besser wissen müssen, wie kannst du nur so blöd sein?
Ja, dann kommen sie nicht mehr.
Genau, dann kommen sie nicht mehr, anstatt einfach zu sagen, okay, hey, ich bin hier für dich, lass uns mal gucken, wie wir weitergehen können jetzt gemeinsam.
Wow. Ich kann aus meinem Leben mit meinen Kindern, was ich gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, da hat sich was angebahnt und die sprechen länger, und die haben ja dann auch Telefonnummern ausgetauscht, Handynummern, und wir haben dann einen Videoanruf gemacht, und da war ich dabei und habe geguckt. Und das fand ich persönlich so ganz gut zu sehen. Ah, das ist der, der schaut so aus. Und habe dann auch gesehen, ist das ein echtes Kind oder eben nicht. Das fand ich für mich so, okay, das passt, mit dem darfst du.
Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema KI. Der liebe Cyberkriminologe hat mittlerweile auch Videos gemacht, wo er einfach sich auch jung macht. Und es ist unfassbar schwer zu erkennen.
Ja. Lass uns da gleich nochmal weitersprechen. Ich würde nämlich gerne noch, wir haben noch die Mechanismen hinter Cybermobbing offen. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich gerne mal zur Medienkompetenz so als Resilienzbooster gehen.
Ja, sehr gerne.
Lass uns ganz kurz, die Mechanismen waren vorhin noch offen.
Genau.
Ich glaube, also mit denen kommen wir dann direkt dazu, wie man Medienkompetenz definiert, oder?
Ja, sehr gerne. Also die Gründe war, also hinter Cybermobbing sind meistens wirklich einfach, entweder du willst deine erfahrene Ungerechtigkeit ausgleichen, du willst Rache ausüben, Konkurrenz, Neidgefühl überspielen, du willst einen Sündenbock für deine eigene Unzufriedenheit finden, du bist wütend, du ärgerst dich oder willst Frust ablassen. Und dann natürlich, ich sage immer, lest euch mal, in Berlin wird jetzt demnächst, vielleicht auch jetzt schon, weiß ich gar nicht mehr, die A100, das ist die Stadtautobahn, wird eine Brücke gesperrt. So, in einem Verkehrskreuz. Lies sie doch da mal bitte nur die Facebook-Kommentare durch. Ne? Unter anderem sind dann halt Sachen drin wie, ja, unsere Verkehrsinfrastruktur bricht irgendwie zusammen, ne? Da ist kein Geld da, aber Milliarden in der Welt verteilen. Mhm. Also das meine ich halt mit Unzufriedenheit, Sündenbock, Wut, Frust einfach ablassen. Ja, das ist dann halt eine Tageszeitung, die diesen Artikel veröffentlicht hat. Ich gehe davon aus, die können damit umgehen. Aber wenn du jetzt als Privatperson sowas veröffentlichst, dann kriegst du ja diesen ganzen Hass ab.
Ja.
Ne? Oder halt fremden Männer Frauenfeindlichkeit ausdrücken, Macht oder Stärke demonstrieren.
Ja.
Ne? Oder Angst, Schwäche, Ohnmachtgefühle kompensieren. Also das sind alles Gefühle und Bedürfnisse, die da mit reinspielen in die Mechanismen. Oder das Schlimmste ist eigentlich Langeweile. Also in den Schulen gibt es wirklich manchmal Sachen, wo ich sage, ja, mir war langweilig. Deswegen habe ich einen Meme gemacht. Also ich habe ein Foto genommen, das bearbeitet und in den Klassenchat reingestellt, weil ich irgendwie lustig sein wollte, weil mir langweilig war.
Und habe damit quasi ein anderes Kind verletzt. Ne?
Genau, und das ist das Schlimmste, dass die Kinder, also jetzt, ich bleibe mal kurz bei den Kindern, ich glaube auch Erwachsene, hinter jedem Bildschirm sitzt eine reale Person mit realen Gefühlen. Und im Digitalen sehen wir diese Auswirkungen nicht. Okay, bei Jugendlichen kommt dann auch die Pubertät dazu, dass sich das Gehirn verändert und alles, dass die kein Folge- oder logisches Denken, dass sie da nicht drauf zugreifen können. Aber einfach mal dieser Aspekt, hey, da sitzt eine reale Person hinter diesem Bildschirm. Und ich sage nämlich immer, würdest du das, was du gerade jetzt da abschickst, auch deiner Oma schicken? Und wenn die Antwort nein ist, dann schickst du das nicht ab.
Ja, oder würde ich es halt im echten Leben dem anderen
jemand ins Gesicht sagen.
Genau. Ja. Und da hast du ja gerade gesagt, Aufklärungsarbeit so früh wie möglich leisten.
Ja.
Und da kommen wir, glaube ich, zur Medienkompetenz. Ne?
Ja.
Kannst du uns so eine Definition geben von Medienkompetenz? Wer oder was hat denn eine?
Schöne Frage. Ja. Ich persönlich beziehe mich meistens immer auf Dieter Barke. Der sagt, Medienkompetenz besteht aus 4 Säulen, die aber nicht als Einzelnes betrachtet werden dürfen, sondern zusammenspielen. Das ist einmal die Medienkritik, die Medienkunde, die Mediennutzung und die Mediengestaltung. So. Wenn du jetzt aber, ich habe mal ein bisschen recherchiert und hier Kompetenzrahmen zur Medienbildung an bayerischen Schulen. So, da kommt es zum Beispiel, einmal brauchst du eine Basiskompetenz, eine Medienangebote und Informatiksysteme, Sach- und Ziel orientiert handhaben, dann suchen und verarbeiten, das heißt also die Aufgabenstellung klären, Informationsbedarfe ableiten und Suchstrategien entwickeln. So, und dann kommt noch eine weitere hinzu, kommunizieren und kooperieren, also mit Hilfe von Medien situations- und adressatengerecht interagieren. Dann kommt noch produzieren und präsentieren hinzu, also wirklich die Sachen, ja, würde ich sagen, Mediengestaltung, da sind wir wieder, und analysieren und reflektieren. So, dann sind wir wieder bei der Kritik. Ja, also da sind so immer unterschiedliche Sachen, wie sie ausgelegt sind. Und es gibt nicht die eine Medienkompetenz. Denn Medienkompetenz besteht halt auch noch aus vielen anderen Kompetenzen, die da mit reinspielen. Also Beurteilungsvermögen, Eigenverantwortung, analytische Fähigkeiten, ein Folgebewusstsein, Problemlösefähigkeiten, Entscheidungsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, Teamfähigkeiten, ergebnisorientiertes Handeln, Lernbereitschaft, schöpferische Fähigkeiten und einfach eine Offenheit für Veränderung. Mhm. Und das sind ja alles so Sachen, die dann halt zusammenspielen.
Aber wie bekomme ich die als Erwachsener, wenn ich die auch an meine Kinder weitergeben soll? Wie eigne ich mir das an?
Lebenslanges Lernen tatsächlich und wirklich Eigenverantwortung.
Ja.
Ne, also das ist eine Sache, die ich in den letzter Zeit einfach immer wieder mehr feststelle. Es steht und fällt mit der Eigenverantwortung. Mhm. Ne, wenn ich etwas möchte, ne, wenn ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht, wenn ich als Elternteil möchte, dass es meinen Kindern gut geht, ne, dass die ein glückliches Leben haben, dass die mit genug Ressourcen und Fähigkeiten ausgestattet sind, um das auch irgendwann selbst zu lernen, dann sorge ich in Eigenverantwortung dafür, dass meine Kinder das bekommen.
Es geht ja auch nicht nur um die Kinder, es geht ja auch um einen selber, glaube
genau,
ich.
Genau, und wenn ich muss ja nur an meine Oma denken.
Ja.
Ne, also ich hatte am Frühstückstisch eine sehr hitzige Diskussion, jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich einfach eine sehr hitzige, gute Diskussion mit meiner Partnerin, wo es auch darum ging, wo wir darüber gesprochen haben, okay, was braucht es denn, um Menschen dazu befähigen? Ne? Und ich meine, da hatte ich persönlich im Hopserlauf-Ansatz setze halt bei den Kindern an,
mhm,
ne? Und bei den Eltern. Und sagt, ja, was ist denn mit den alten Menschen? Ne? Die werden ja auch irgendwann dann wieder zu Kindern. Also im Sinne von zu Kindern, weil sie brauchen Pflege. Ne? Sie sind nicht mehr so selbstständig, mhm, wie in der als Erwachsene oder, mhm, Jugendliche.
Mhm.
Ne? Und auch Ältere brauchen Medienkompetenz, weil es wird ja alles digitalisiert. Ne? Und es werden ja immer mehr Bankfilialen, also jetzt hier im Raum Berlin, ich kann jetzt immer nur von Berlin sprechen, geschlossen. Ne? Und dann muss ich erstmal gucken, okay, Online-Banking könnte ja so einfach sein, wenn man weiß, wie es geht.
Mhm.
Ne? Und das heißt also, meine Oma muss immer erstmal gucken, okay, wo ist denn die nächste Bank, hat die überhaupt noch offen, ne, um ihre Überweisungen dahin zu bringen.
Soweit habe ich noch gar nicht gedacht, das ist ja auch Medienkompetenz. Was macht es mit meiner oder mit unserer Resilienz, wenn die Medienkompetenz fehlt?
Wir sind einfach viel, viel größeren Herausforderungen ausgesetzt.
Mhm.
Ne? Also wir sind halt nicht mehr in der Lage oder durch die Herausforderungen werden wir psychischen Belastungen ausgesetzt, was halt langfristig ernsthafte Folgen führt, ne? Oder beziehungsweise schon tut, wenn ich einfach mal wieder nur auf die DRK-Studie hinweise. Ja, das sind jetzt Jugendliche, ne? Also Kinder und Jugendliche,
mhm,
aber auch Ältere, ne? Oder auch wir leben in so einer krassen Wohlstandsgesellschaft, ne?
Mhm.
Doch warum fühlen sich immer mehr Menschen, und ich sage jetzt bewusst Menschen, einsamer, ne? Warum gibt es mehr Burnouts? Ne? Weil wir einfach diese ganzen Reize, und die meisten Reize kommen woher? Von den digitalen Medien.
Mhm.
Weil wir ständig on sind. Und wenn wir diese Medienkompetenz nicht haben, also uns gewiss bewusst abgrenzen können oder wissen, wie wir damit umgehen, ne, dann sind wir einfach, haben wir einfach eine viel, viel höhere psychische Belastung oder sind diese ausgesetzt.
Mhm. Kann uns dann, um das mal positiv zu sehen, wenn ich mir eine Medienkompetenz, ich sage es mal, erwerbe oder aneigne, kann mir die helfen, widerstandsfähiger, also auch im mentalen Sinne zu werden?
Ja, selbstverständlich. Also schon allein dieses Verständnis zu haben, okay, was ist echt, was nicht.
Mhm.
Ne? Und ich mir bewusst bin, okay, nicht jeder inszenierte, ich sage jetzt bewusst inszenierte, weil die meisten sind inszeniert,
mhm,
Social Media Post ist Realität.
Definitiv, ne? Nicht.
Ja, genau. Und nicht jede Schlagzeile entspricht der Wahrheit.
Ja.
Ne? Und nicht jede Nachricht muss uns stressen. Wenn du überlegst, dein Handy vibriert, ne? Irgendeine WhatsApp-Nachricht, wie schnell beantwortest du die?
Soll ich es dir beantworten?
Ja, bitte.
Meistens sofort.
Genau. Aber warum? Also WhatsApp ist eine asynchrone Kommunikation.
Mhm.
Ne? Also genauso wie bei Mails. Also ganz klar. Also ich würde gerne eine Geschichte von einem Bekannten erzählen, der hat am Wochenende sein Handy weggepackt, ne, und es hat die ganze Zeit vibriert, ne, hat erst irgendwann später mitbekommen. Dann guckt er, ruft denjenigen zurück, ne, oder schreibt zurück, und er meinte, der andere, warum bist du denn nicht rangegangen? Ne? Und mein Bekannter meinte halt, ich habe mit meiner Tochter gepuzzelt. Und wie glaubst du, also der andere wurde super schnell ruhig, also, ah ja, okay. Mhm. Ne, weil wir entscheiden, wann wir antworten, nicht der andere. Mhm. Ne, und also auch da, wir sollten uns nicht davon stressen lassen. Wenn ich Arbeitsmails beantworte, dann mache ich das in einem gewissen Rahmen. Ne? Also ich habe einen Blog, wo ich sage, okay, da beantworte ich Mails. Ne? Außer sagt er jetzt, es ist super dringend, dann gucke ich halt. Aber wenn da nicht steht, es ist super dringend, dann kriegst du eine Antwort innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Ne? Oder auch WhatsApp. Also ich bin an dem Punkt angekommen, wo mir kaum noch jemand schreibt. Weil ich einfach wirklich, ja, also ich habe mein Handy tatsächlich den Großteil der Zeit auf nicht stören. Mhm. Ne? Weil ich mich auch einfach super stark abgrenze. Mhm. Mhm. Ne? Und wenn wir uns dem bewusst sind, ne? Also dieses bewusste Konsumieren, auch das gehört ja zur Medienkompetenz, uns nicht berieseln lassen. Mhm. Beste Beispiel, Second Screen. Also ja. Ich gucke eine Serie, ne, oder ich arbeite und nebenbei habe ich noch mein Handy in der Hand beim Serie oder Film gucken und spiele ein Spiel. Mhm. Ja, wo ist denn da deine Aufmerksamkeit? Wo ist denn da dein Fokus? Mhm. Also da sind wir bei den Reizen, ne, diese Reizüberflutung. Mhm. Genau, und ich habe ja gerade gesagt, die Schützung vor digitalen Stress. Ne, wir können halt auch Online-Grenzen setzen. Ne, wir können unsere Daten schützen. Mhm. Ich habe zum Beispiel durch Zufall, gestern bin ich über eine Lehrerin gestolpert, die sich für super gute Sachen einsetzt. Mhm. Ne, also auch da wieder keine Handys an Schulen. Da ging es um Schulverbot, also Smartphone-Verbot an Schulen. Und ich bin halt ein bisschen durchgegangen und habe mir ihre Reels angeguckt. Und dann sehe ich dieses eine Baguette. Ne, und ich denke so, boah, ich weiß ganz genau, aus welcher Bäckerei du dieses Baguette hast. Ja, so, und dann scroll ich aber ein bisschen weiter durch und dann sehe ich, wie sie vor einem bestimmten Gebäude sitzt und wusste auch so, boah, ich weiß halt, in welchem Bezirk du jetzt wohnst. Uh-huh. So, und das meine ich halt mit Datenschützen. Die Sachen, die wir online preisgeben, verraten super viel. Und auch das ist digitaler Stress. Ne, wenn halt dann irgendwann jemand kommt und sagt, ich weiß, wo du wohnst. Ne, oder die ganzen Momfluencer, ihre Kinder irgendwie online mitpreisgeben, wo ich mir denke, ey, das arme Kind, das kann doch gar nicht selbst entscheiden, ob das möchte oder nicht. Also da sind so viele Themen, die zur Medienkompetenz gehören und auch noch viel weiter gehen als nur Medienkompetenz. Mhm. Ja, aber wir entscheiden, wann wir online sind, was nicht. Wir entscheiden, was wir preisgeben oder nicht. Und indem wir das tun, werden wir auch resilienter, weil wir uns einfach Stress entziehen. Mhm. Wir können uns bewusst diesen Stress aussetzen, ja. Also Resilienz ist ja einfach nur unsere innere Widerstandsfähigkeit. Mhm. Also wie kommen wir aus diesem Tief wieder raus. Mhm. Ne, ist unsere Resilienz ist wie so ein Gummiboden. Ne? Springen wir zurück oder ist unsere Resilienz nicht vorhanden, wie ein Betonboden? Wir kommen unten auf, prallen unten auf dem Boden auf und zerbrechen. Mhm. Ne, also das ist ja eigentlich, das ist Resilienz. Wie kommen wir aus einer Herausforderung raus? Mhm. Ungeschadet und im Optimalfall noch gestärkt. Ja, und wenn wir jetzt auf Medienkompetenz beziehen, und uns dem bewusst werden, nicht alles ist echt. Ne? Wir hinterfragen Sachen. Wir benutzen Medien oder digitale Medien für uns, anstatt uns von ihnen benutzen zu lassen. Mhm. Also das ist digitale Resilienz, das ist Medienkompetenz für mich.
Mhm. Und da hätte ich jetzt gerne noch ein paar Tipps von dir, die du vielleicht uns so ganz konkret mit an die Hand geben kannst, wie wir uns Medienkompetenz erarbeiten können, wie wir das auch an unsere Kinder weitergeben können oder auch vielleicht ältere Menschen, die sich damit schwer tun, helfen können. Du hast schon sehr viel gesagt. Ich würde es jetzt trotzdem nochmal fragen. Ja? Welche Maßnahmen soll denn jeder Einzelne ergreifen, um seine eigene Medienkompetenz zu stärken?
Alles ist so schön. Du hast gerade gesagt, was soll jeder Einzelne oder jeder eigene oder seine eigene Medienkompetenz stärken? Ja. Eigenverantwortung. Mhm. Also ich plädiere wirklich auf die Eigenverantwortung. Ne, wir können jetzt noch so doll beschweren, ja, es kümmert sich niemand darum, dass ich medienkompetent werde. Ne, okay, aber was machst du denn dafür? Mhm. Ne, also es gibt so ein Modell, Circle of Influence. Ne, das sind so drei Kreise, im Inneren bist du. Mhm. Also das sind dann die Sachen, die du kontrollieren kannst und beeinflussen kannst. Ne? Also Machtkreis sozusagen, das ist dein Machtbereich. Dann gibt es noch den zweiten Kreis, das ist der Circle of Influence, die Sachen, die du nur bedingt beeinflussen kannst. Mhm. Ja, und dann einmal noch der dritte, Sachen, die du halt nicht beeinflussen kannst, ja. Das ist Wetter. Ja, also ich kann das Wetter nicht beeinflussen. Ja. Ich kann aber für mich entscheiden, okay, es regnet draußen, ich nehme mir einen Regenschirm. Ja. Ja, ich weiß, okay, die Digitalisierung kann ich nicht beeinflussen, ne, also zumindest jetzt nicht. Ich könnte meinetwegen in die Politik gehen oder so und dann irgendwann mal was machen. Ja. Ne, oder ich kann jetzt sagen, okay, ich will medienkompetenter werden. Es gibt so viele Angebote. Ne, es gibt Medienkompetenzzentren. Es gibt Kurse, wie man, keine Ahnung, Bewerbungen schreibt für Jüngere. Aber um auch auf die Älteren zurückzukommen, es gibt auch Kurse für Ältere, wie sie mit digitalen Medien umgehen. Die gibt es. Und wenn wir jetzt also merken, als Enkel, als Kind, meine Mama oder mein Papa, also als ältere Kinder, sage ich jetzt mal, als erwachsene Kinder, feststellen, okay, ey, meine Mama, mein Papa braucht da Hilfe. Ne? Oder meine Oma, mein Opa braucht Hilfe. Dann kümmere ich mich um sie. Und zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du machst alles falsch, komm, ich mache das für dich, sondern ich befähige sie dazu, es selbst zu machen. Mhm. Ne? Damit sie selbst damit klarkommen. Mhm. Und deshalb, das meine ich mit Eigenverantwortung. Und wenn es jetzt um Eltern geht, mhm. Vorbildfunktion, wie gehst du mit digitalen Medien um? Ne, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, war das einen Jugendlichen im Einzelcoaching und der meinte irgendwann in der Sitzung zu mir, boah, ey Steven, meine Eltern, die nerven nur noch. Ich meine, was meinst du damit? Ja, die sagen die ganze Zeit, ey, pack das Handy weg, ja, ständig hängst du nur am Bildschirm rum, ja, geh doch mal raus oder so in die frische Luft, triff dich mit Freunden oder liest doch ein Buch. Und er meinte halt, ich meine so, ja, okay, wieso sagen die das denn? Und er meinte, ja, keine Ahnung, wegen meiner Bildschirmzeit. Ich meine so, okay, ja, haben halt seine Bildschirmzeit gecheckt, die war auch ein bisschen hoch, aber er meinte auch, das ist halt voll unfair, weil meine Eltern, die hängen auch nur ständig am Handy rum. Mhm. So, und jetzt, ich rutsche immer wieder ein bisschen ab auf die Jüngeren, also auf die Kinder und Jugendliche, weil das einfach so mein Kernthema ist. Mhm. Ja. Und wenn ich in den Schulen abfrage, also ich frage immer ab, okay, hey, wer kennt die Situation? Ihr kommt nach Hause, wollt euren Eltern was erzählen? Und das ist und eure Eltern gucken irgendwie aufs Bildschirm, ne, und hören so mit einem Ohr zu, aber der Blick ist auf dem Handy. Mhm. Und da melden sich einfach mindestens immer 90% der Klassen. Und da ist es egal, ob ich in der ersten oder in der sechsten Klasse bin. Und das meine ich halt mit Vorbildfunktion. Kinder machen nicht das, was wir ihnen beibringen, sagen, ne, sondern das, was wir ihnen vorleben. Und es ist halt so, so wichtig, auch mal für uns als Erwachsene, als Eltern, uns eben auch mal bewusst zu werden. Ne, unsere Mediennutzung ist ganz, ganz oft unbewusst. Lass uns sie doch mal wieder ins Bewusstsein rufen und Sachen bewusst machen. Ne? Und uns die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt, reisen wir mal 10 Jahre in die Zukunft, wo möchte ich da sein? Was möchte ich erreicht haben? Welche Erfahrungen möchte ich gemacht haben? Sollen diese Erfahrungen aus Social Media Videos, YouTube Videos oder Beiträgen bestehen oder aus echten Erfahrungen? Mhm. Und die Fragen dürfen wir uns wirklich mal stellen. Und ich komme, wie gesagt, nicht gerne mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern lade wirklich alle Zuhörer und Zuhörerinnen ein, stellt euch die Frage. Möchtet ihr von dem Smartphone oder digitalen Medien benutzt werden oder möchtet ihr aktiv die Entscheidung treffen, sie für euch zu nutzen? Ja, um eure Bedürfnisse zu stellen. So,
ich glaube, jetzt. Da erwischst du gerade viele, mich inklusive tatsächlich. Ja. Ich habe mir das gerade, also gerade durch diese Podcast-Reihe, lustigerweise auch, sehr viel gelernt und habe für mich beschlossen, dass ich ganz häufig nachmittags tatsächlich das Handy irgendwo hinlege, meistens weiß ich dann auch gar nicht mehr wo, und bewusst sage, komm jetzt und dann gehen wir was spielen oder wir machen irgendwas. Aber ganz bewusst halt das Handy wirklich ganz woanders hinlegen, weil man sonst eben immer in diese Versuchung gerät. Und damit ich persönlich für mich gar nicht in die Versuchung gerate, sondern eben mein Fokus auf dem Augenblick habe, lege ich es ganz weit weg. Das ist so mein, also ganz praktischer Tipp.
Ja, also das gebe ich tatsächlich Eltern mit. Sucht euch einen Handyparkplatz. Ja, ja. Macht einen Handyparkplatz. Und ich habe neulich von einer Kollegin, die hat einen Reel gemacht und die hat einen Haargummi, also ein sehr grelles Haargummi, um ihr Handy rumgepackt. Und mit der Erklärung, okay, jedes Mal, wenn du aufs Handy guckst, ist dieses Haargummi der Trigger, für die Frage, brauche ich das gerade jetzt wirklich oder ist es, mache ich das nur aus Gewohnheit? Mhm. Wo ich auch dachte, ich abgefahren. Ja.
Das ist gut, ja. 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 Also muss man den Kindern eigentlich erstmal vielleicht, also man muss ihnen schon Regeln mitgeben, aber tatsächlich bei sich anfangen.
Ja, natürlich. Und es, also die Medienkompetenz wird in der physischen Welt erstmal gelehrt. Also so eine Suchkompetenz zum Beispiel, die fängt ja nicht bei Frag Finn oder bei Google an, sondern die sollte erstmal damit anfangen, mit irgendeiner Anleitung. Ich musste neulich die Batterie im Auto wechseln und meine Nachbarin und ihr Sohn waren halt da und ich meine so, kannst du mir kurz helfen? Ja, ich weiß nicht, auf welcher Seite ich finde, wo die Batterie, wie ich die Batterie wechsle. Kannst du mir kurz helfen und mal rausfinden, wo das ist? Mhm. Dann hat er erstmal angefangen durchzublättern und ich habe ja gesehen, okay, also mir war bewusst, okay, ich muss nur das ganz hinten aufschlagen, weil da ist ein Verzeichnis drin. Ja. ich weiß, wo das halt ist. Ne? Aber so eine Sache, also so ein Wissen, diese gezielte Suche fängt in der physischen Welt an und das kannst du von klein auf machen. Ne? Also auch also Medienkompetenz hat auch viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Worauf richte ich meinen Fokus?
Ich möchte da noch eine Frage einschieben. Ist Medienkompetenz dann auch, wenn ich sie meinen Kindern weitergebe, dass ich auch weiß, was die da machen? Also ich habe so manchmal das Gefühl, dass halt, es wird verteufelt, das und das ist scheiße und das ist, Entschuldigung für die Wortwahl, und das ist blöd und da schießen die ja nur. Und wenn man dann mal nachfragt, hast du das schon mal gespielt, hast du es dir schon mal angeguckt, sagt derjenige nein. Ist es vielleicht auch wichtig für Eltern, um zu verstehen, was die Kinder da machen, das mal selber ausprobiert zu haben?
Ja, also liebe Eltern, ihr müsst nicht alles ausprobieren. Es gibt sogenannte Let's Plays oder YouTubes. Ihr solltet einfach nur wissen, ungefähr, worum es in etwa geht. Ihr stärkt die Resilienz des Kindes damit übrigens. Fragt doch einfach mal nach, hey, was spielst du mir gerade? Kannst du mir das mal erklären? Darf ich mal mitspielen? Also einfach auch da. Also ja, dann spielt ihr mal mit und lasst es euch von dem Kind erklären, weil was passiert? Also das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt, boah, was, meine Mama und meine Papa, die wissen nicht alles. Ich muss denen das erklären. Ja? Und es stärkt auch die Verbindung zum Kind. Mhm. Ja? Und ich gebe Eltern mit, bleibt einfach in Kommunikation mit euren Kindern. Macht so regelmäßige Check-ins. Mhm. Also wirklich einfach, hey, was ist gerade bei dir online aktuell? Ja, an welche Regeln schaffst du es, dich zu halten? Wo brauchst du noch Unterstützung bei welchen Regeln? Ne? Oder was ist gerade in deinem Freundeskreis online angesagt? Mhm. Ne? Was ist dein Lieblingsmedienheld oder Lieblingsmedienheldin? Mhm. Ne? Oder, keine Ahnung, was ist dein Lieblingsinfluencer, YouTuber, whatever? Ja, und dann lasst euch das mal erklären. Er hatte einen 13-Jährigen im Coaching und der meinte, hey, sein Vorbild ist Andrew Tate. So, wo mir erstmal sich alles zugeschnürt hat, weil Andrew Tate ist aus meiner Sicht keine gute Person, aber das ist nur meine Sicht, ja, ihr könnt ihn gerne googeln, ich muss jetzt darauf nicht eingehen. Mhm. Und dann habe ich halt gefragt, also ich war wirklich wertefrei und das ist auch ganz, ganz wichtig, seid wertefrei, wenn ihr als Eltern mit euren Kindern über Medien oder Medienhelden redet. Also dieses Tipp, ne, geht einfach neutral mit Neugierde und wertefrei ran. Egal, was es bei ihr dazu steht. Und er meinte dann, er findet Andrew Tate gut, weil der ist halt ein MMA-Kämpfer oder Boxer, was auch immer. Und er ist Unternehmer. Und dieser Jugendliche wollte halt auch unternehmerisch tätig werden. Mhm. Und ich auch dachte, ja, kann ich nachvollziehen. Mhm. Und das wäre ich da jetzt reingegangen und hat gesagt, boah, was, Andrew Tate geht halt gar nicht. Sag mal, bist du blöd? Mhm. Nee, kannst du nicht machen. Ja. Erstmal als Coach macht man sowas logischerweise nicht. Muss man auch dazu sagen. Aber ja, so hat er sich halt geöffnet, weil ich einfach nicht bewertet habe, sondern einfach mal aus Neugier nachgefragt habe, warum? Was ist denn, was findest du denn toll an dem?
Mhm. Ja, einfach mal gucken, was die Kinder da wirklich machen, ja. Du hast vorhin schon drei Seiten mal genannt, Tools, Strategien, um Fake News, Desinformationen zu erkennen. Gibt es noch weitere Apps und Plattformen, die uns helfen, sicherer im Netz unterwegs zu sein?
Also schön, dass du sagst, sicherer, ja. Weil eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja, also die gibt es einfach nicht. Ich würde sagen, hier, die App müsst ihr euch runterladen, da habt ihr 100% sicher. Nein. Ich glaube, Google und Apple haben mittlerweile, ich glaube, bei Google ist der Family Link und Apple Family müsste es sein. Mhm. Ich nenne die beiden einfach nur, weil sie die gängigsten sind, aus meiner Sicht, ne? Also Android. Ja. Und dann gibt es halt diese Einstellung, dass du halt so ein Kinderkonto erstellen kannst für dein Kind. Auf dem, also wir reden jetzt über Smartphones. Ja. Auf dem Smartphone. Und da kannst du halt Einstellungen vornehmen, okay, wie lang ist die Bildschirmzeit? Ne, welche Apps dürfen runtergeladen werden? Muss das Kind vorher gefragt werden? Auf welche Apps hat Zugriff? Kann er irgendwie einfach nur geaddet werden oder nicht? Hm. Ne, also auch da gibt es gewisse Einstellungen, die man vornehmen kann. Ich bin immer, also es gibt natürlich auch Überwachungssoftwares, logischerweise. Hm. Bin ich kein Fan von. Ne, also wirklich, muss ich sagen, nö.
Warum
weil ich
nicht?
Bin... Ja, weil es einfach viel mit Überwachung zu tun hat. Ich gehe jetzt mal auf unsere Kindheit ein. Wir sind irgendwann dann einfach zur Schule gelaufen. Unsere Eltern wussten nicht, wo wir sind.
Ja, das war auch so, gut was, so.
Ja, genau. Was macht es denn mit deinem Selbstvertrauen und deinem Selbstwertgefühl, wenn du weißt, hey, ich kann das schaffen?
Ja.
So, und was macht es denn mit Kindern, die im Unterbewusstsein, ich sage es ganz bewusst, im Unterbewusstsein wissen, okay, meine Eltern wissen immer, wo ich bin. Hm. Es ist nicht förderlich. Ich kann das aus Elternsicht zu 100% nachvollziehen und verstehen. Hm. Trotzdem muss ich das nicht gutheißen. Hm. Ne, also wie gesagt, was sagt das auch über das Vertrauen aus zu dem Kind? Hm. Ne, und deshalb wirklich guckt einfach, und wenn sowas eingesetzt werden sollte, dann wirklich sollte es im Vorfeld mit dem Kind besprochen werden. Ich hatte mal eine Mutter im Elternabend, die sagt, mein Kind weiß nichts davon, dass sie das Software auf der Smartwatch hat. Ich auch dachte, oh, das arme Kind. Und was glaubst du denn, was passiert, wenn dein Kind das irgendwann rausfindet? Mhm. Also diese Vertrauensbasis, diese Bindung zwischen Eltern und Kind ist so ja, fragil. Ne? Weil wenn es einmal gebrochen ist, ist es erstmal unfassbar schwer, die wiederherzustellen. Mhm. Und deshalb sage ich immer, begleitet das Kind lieber, ne, anstatt zu verbieten.
Mhm. Ja. Wenn wir so einen Blick in die Zukunft werfen, du hast das im Endeffekt in den letzten Minuten eigentlich gesagt, in der letzten knappen Stunde, Medienkompetenz in der Zukunft hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert und wir haben von dir jetzt mal so, ich glaube, nur so knapp umrissen bekommen, was alles Medienkompetenz überhaupt ist. Das ist ja nicht nur, ich gehe da jetzt ins Netz und spiele. Keine Ahnung,
da gehört
Fortnite.
Noch so viel mehr dazu.
Das ist der Wahnsinn. Also das fängt ja an bei der Oma, die Online-Banking macht und geht hin bis zum Kleinkind, das von der Mama halt in die Kamera gehalten wird.
Genau, du sagst gerade was ganz Gutes von der Oma, die Online-Banking betreibt. Und da sind wir wieder bei der Medienkompetenz nach Dieter Barke. Ne, diese Kritik, Medienkunde, wie funktionieren die überhaupt, die Systeme, die Mediensysteme? Ja. Und vor allen Dingen auch der Mediennutzung, also dieses aktive Nutzen. Also diese Bedienungskompetenz. Mhm. Ja, das sind halt die Sachen, die einfach wirklich von klein auf gefördert werden müssen.
Das heißt, Medienkompetenz braucht einen höheren Stellenwert. Das ist nicht wegzudiskutieren.
Ich würde nicht mal sagen, dass Medienkompetenz einen höheren Stellenwert braucht, sondern einfach digitale Bildung. Mhm. Also, weil Medienkompetenz zählt für mich in digitale Bildung. Medienkompetenz ist mir einfach zu klein. Das ist so ein... Jetzt, Entschuldigung, meine Sprache, Bullshit-Bingo, Buzzword. Ja, also, ja, weil es ist ja so. Ne? Irgendwie sagen, ja, wir brauchen Medienkompetenz und ja, super, okay, was ist denn Medienkompetenz für dich? Also, danke.
Das war ja eben gerade das Interessante von dir zu hören, was das alles ist. Wahnsinn, ja?
Ja, genau. Ja, und deshalb, digitale Bildung sollte einen viel, viel höheren Stellenwert haben. Und aber auch die Kinder einfach mal oder generell Menschen ja dahin zu befähigen, eigene Probleme zu lösen, ne, und Eigenverantwortung zu übernehmen. Hm. Wenn ich, wie gesagt, ich bin ja auch mit Resilienzkursen in Schulen unterwegs und wenn ich merke, wie wenig die Kinder nur noch selbst können, weil Eltern ihnen alles abnehmen und damit fördern sie die Eltern, jetzt also die meisten Eltern, ich will nicht pauschalisieren, das ist unfair, die meisten Eltern aus Sorge, also aus einem guten Grund heraus, ihren Kindern alles abnehmen. So. Und auch da wieder, wenn ich dann Mütter im Coaching habe, komischerweise kommen meistens die Mütter ins Coaching, nicht die Väter, ich weiß auch nicht warum. und wir dann so eine Sache mal aufarbeiten und ich dann einfach mal sage, okay, jetzt stell doch mal vor, Was glaubst du, welche Erfahrung nimmst du denn deinem Kind damit, wenn du ihnen alles abnimmst? Und das ist der Moment, wo die Mütter dann in sich gehen und dann wirklich Tränen fließen, weil sie realisieren und verstehen, ey, das ist ja komplett kontraproduktiv, was ich mache. Mhm. Ne, anstatt einmal wirklich wieder dahin zu begleiten, okay, ey, du schaffst das Kind, ne? Was brauchst du denn gerade, um das zu schaffen? Also einfach so eine Sachen, wirklich wieder dieses ja, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Kinder zu stärken.
Du hast gesagt, also nicht Medienkompetenz braucht den höheren Stellenwert, sondern die digitale Bildung. Wo oder wie muss da noch was passieren?
Oh Gott.
okay, so die Frage war zu weit. Nein, wir starten jetzt den nächsten Podcast.
Ja, genau. Herzlich willkommen zurück zu Ausgabe Nummer 2. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, dass wir da so einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz fahren müssen und wirklich bei uns selbst anfangen müssen und gucken, okay, wo ist mein Machtbereich? Das, was ich vorhin meinte. Mhm. Ne? Anstatt darüber zu meckern, okay, was alles schiefläuft. Ne? Dass jeder Elternteil wirklich eine Eigenverantwortung für sein eigenes Kind übernimmt, anstatt zu sagen, Medienbildung ist Schulsache oder digitale Bildung ist Schulsache. Ja, die Schule muss mehr Medien bzw. digitale Medien betreiben. Und als ich wieder bewusst war, okay, es gibt zahlreiche Angebote draußen. Ne? Sowohl online als auch vor Ort. Ne, wo Eltern halt alleine hingehen können oder halt mit ihren Kindern zusammen. Ne, und einfach wirklich auch mal, ich mag nicht auf Politik eingehen, jetzt in den Wahlen haben wir ja gesehen, es wurde sehr, aus meiner Sicht, populistischer Wahlkampf betrieben. So, aber auch da wieder nur, weil es mein Thema ist, ne, Kinder, Jugendliche, wo war im Wahlkampf der Bildungsbereich? Mhm. Dass da einfach auch mal wieder ein bisschen übernommen wird. Mhm. Ne, also mehr Verantwortung auch.
Muss vielleicht auch was an den Schulen an sich getan werden? Also ich kann jetzt nur von meinen Kindern sprechen. Die lernen im IT-Unterricht, wie man ein Dokument speichert. Dann kommt mein Kind immer heim und sagt, Mama, es war so langweilig. Weil die Kinder das heutzutage halt einfach schon können.
Ja, genau. Und da ist die Frage auch wieder, wird es irgendwann noch einen Laptop geben oder werden wir es wirklich einfach wie jetzt mit der Meta Quest oder Apple Brille einfach dann wirklich nur noch so eine Brille aufhaben und damit Sachen machen? Mhm. Ne, und ja, Dokumente speichern gehört auch dazu. Ne, also muss ja ganz klar sagen, wo lege ich Dokumente ab? Das hat auch was mit dem Ordnungssystem zu tun. Weiß ich aus eigener Erfahrung, Thema Steuern, ne, Belege und so, sollte schon sauber gepflegt werden. Ne, gehört nun mal mit dazu. Ja. Und ja, für einige Kinder ist es langweilig und auch gucken, was, also da wirklich auch den Lehrplan mal anpassen, was muss in der Schule gelehrt werden und was nicht. Hm. Ich bin in Schulen unterwegs, die sind super ausgestattet, ne, mit dem Smartboard und alles. Ja. Es gibt aber auch Schulen, wo halt noch Tafeln an leer hängen.
Ja.
Und dann gibt es halt irgendwie einen Administrator für, keine Ahnung, 1000 Geräte, wo ich mir auch, ey, wie sollen die das schaffen? Also der soll die warten. Ne, der soll die da irgendwie administrativ verwalten. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, also ja, also wirklich die kompetenzfähigen Menschen einfach in die Schulen reinholen und es wieder so ein bisschen, ja, professionalisieren, werde ich jetzt fast gesagt, aber das ist nicht der richtige Begriff. Also einfach, ich wünsche mir, dass es wirklich auch einheitlich gefahren wird. So, jetzt gibt es Handyverbote an Schulen in Hessen, glaube ich, war es schon. Jetzt ist, ich glaube, Sachsen-Anhalt dazugekommen. Ein Bundesland ist jetzt noch dazugekommen. Mhm. Also auch da wieder. Aber da sind wir beim Bildungssystem, was halt komplett unterschiedlich agiert. Mhm. Ne, digitale Bildung irgendwie einheitlich machen. Das wünsche ich mir.
Noch eine Frage noch zu Plattformen, Medienplattformen aus deiner Sicht. Vielleicht auch um unsere Resilienz zu stärken, müssen wir unsere Medienkompetenz mehr stärken. Aber welche Maßnahmen können denn Plattformbetreiber ergreifen, um uns zu schützen, damit uns besser geht?
Also ich gehe mal von klein zu alt wieder. Mhm. Ne? Also ist schon einiges passiert. Ne? Diese Teen-Konten und die Elternaufsicht, die Social-Media-Plattformer eingebaut haben, dass du den Algorithmus zurücksetzen kannst. Also bei TikTok kannst du den Suchalgorithmus, dass das hier ausgespielt wird, zurücksetzen. Mhm. Ne? Also es ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, Instagram hat mittlerweile hinterhergezogen.
Ganz schnell, um das zu erklären, wenn ich den Algorithmus zurücksetze, das heißt, TikTok also, lernt ja, was ich suche, und wenn ich dem Kind nicht mehr einseitig alles präsentieren will, kann ich den Algorithmus zurücksetzen, dann wird wieder eine größere Vielfalt präsentiert.
Genau, ich mache mal ein Beispiel. Katzenvideos, ne? Du sagst, oh, ich finde Katzenvideos cool, ne? Und da guckst du halt Katzenvideos an, dann kommt ein Hundevideo, swipest du schnell rüber, dann kommt ein Gartenvideo, swipest du rüber, oh, Katzenvideo. So, hat halt 2 Videos gedauert und der Algorithmus merkt, ah, okay, Katzenvideos sind interessanter für diese Person. Ja, okay, Video zu Ende, Hundevideo, zack, Katzenvideo, das nächste Video. Also du wirst immer, ja.
Und Katzenvideos sind jetzt harmlos, es geht ja dann tatsächlich um andere Sachen, ja.
Ja, ich habe tatsächlich für einen Vortrag den Krieg recherchiert, um einfach mal wirklich zu gucken, okay, wie viel Gewalt ist denn da zu sehen. Und ich habe einfach wirklich nur Syrien, also Krieg eingegeben. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Krieg war das denn da aktuell. Weiß ich nicht mehr. So, aber ich habe halt sofort Bombenbilder gesehen mit blutigen Kindern, blutigen Erwachsenen. Und das sind keine Bilder für Kinder. Tut mir leid.
Ja. Und dann ganz klar. Kann man eben den Algorithmus zurücksetzen.
Genau. Kannst also zurücksetzen. Und du wirst ja auch vorher gefragt, welche Interessen hast du?
Ja.
Ne? Und dann werden logischerweise die Sachen, die mehr ausgespielt haben, einfach, du kannst den Algorithmus zurücksetzen, um dir wieder neuen Inhalte auszuspielen. Mhm. Ne? Der Wunsch ist tatsächlich an Plattformen, dass das Alter verifiziert werden muss. Ne? Mittlerweile kannst du einfach nur eingeben, wie alt bist du.
Ja.
Surprise, Kinder lügen manchmal.
Ach, echt?
Ja, ganz, ganz verrückt.
Die können auch rechnen, wie alt man sein muss oder wann man geboren ist.
Um richtig, also Kinder sind schon super kompetent, was das angeht, wie man Regeln umgeht.
Mhm.
Ne? Und deshalb meine ich, es gibt keine 100%ige Sicherheit.
Ja.
Genau, dass das Alter wirklich verifiziert werden muss oder dass die Eltern die Konten für die Jugendlichen einrichten müssen. Mhm. Also wirklich dann, damit die Eltern bewusst mit in die Verantwortung gezogen, okay, die Plattform ist erst ab, keine Ahnung, 13, was mittlerweile bei einigen Plattformen sind, oder 16. So, wenn ich jetzt aber als Elternteil sage, okay, ja, du kannst das haben, aus was für einem Grund auch immer, ich verstehe nicht, warum Kinder, junge Kinder Social Media Accounts haben müssen, das verstehe ich einfach nicht. Ja, klar, weil sie Freunde da haben und sehen wollen, was cool ist. Ich verstehe es doch. ja, oder einfach, dass halt die Inhalte, die gemeldet werden, viel, viel schneller von der Plattform runtergenommen werden, beziehungsweise, dass diese gar nicht erst hochgeladen werden können. Mhm. Wir leben in einem Zeitalter der KI, die super, also die wird ja immer schneller. Mhm. Also schon allein, was in dem letzten Jahr nur passiert ist. Also wir reden von einem Jahr und was da sich an KI geändert hat, also ChatGPT, Bild- und Video-Generations, also die Bilder und Video generieren, die sind ja unfassbar gut geworden innerhalb von einem Jahr. Mhm. Ich will nicht wissen, wie schnell sich jetzt noch weiterentwickelt. Ja, also das können Plattformbetreiber tun.
Mhm. Okay. Was ich jetzt mitgenommen habe, ist so, ich muss meine Medienkompetenz stärken, um dem Ganzen resilienter gegenüberzustehen. Und wenn meine Medienkompetenz gestärkt ist, bin ich auch mehr gefestigt, dass einfach mir oder meinen Kindern oder allen um mich herum vielleicht der digitalen Welt nicht so viel passiert, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Mir fällt jetzt keine schönere Umschreibung ein.
Ja, klar. Also wir sind, wenn wir eine gewisse Medienkompetenz haben und aufgeklärt sind, Sachen kritisch hinterfragen und nicht mehr überall gucken, was passiert hier bei meinem Nachbarn, sondern wirklich mal bei uns bleiben und gucken, was brauche ich überhaupt, damit es mir gut geht, das ist Resilienz. Ne, wissen, okay, ich habe die Ressourcen in mir, also ich habe die Medienkompetenz in mir, das ist eine Ressource, die mich von innen heraus stärkt, die mich nach außen oder von innen resilienter macht, die meine psychische Belastbarkeit einfach nach vorne bringt. Und wenn ich jetzt wieder die 10. Schlagzeile sehe, Trump macht das und das, buhu, ja, dann macht er das, okay. Aber das musste mich nicht stressen. Klar macht es mir irgendwie Sorge, okay, was könnte das für Auswirkungen auf mich haben, aber ich weiß, hey, ich habe genug innere Ressourcen, ja, weil erstmal weiß ich gar nicht, ob das stimmt, ne, was da wieder geschrieben wird über Trump. Sondern ich weiß halt, hey, okay, ich kann erstmal bei mir anfangen, hier in meinem Bereich. Ne, und das ist halt Resilienz. Du bist mit einem Hasskommentar eingestiegen und als ich vor mehreren Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, digitale Medien und Resilienz, habe ich bei Facebook in einer Gruppe so, keine Ahnung, einfach mal gefragt, okay, hey, was macht ihr denn zum Thema Medienkompetenz? Und wer wäre denn daran interessiert, sich mal mit mir zu unterhalten? Und ich würde Ihnen ein paar Tipps geben, ne, wie man Kinder medienkompetenter macht. Mhm. So. Und dann kam ein Kommentar, also es war super wohlwollend, ne, auch formuliert und super viel Zuspruch. Und irgendwann kam da, was erlaubst du dir eigentlich, wer du bist? Ich habe so und so viele Kinder großgezogen und ich brauche keine Meinung von dir, um mir zu erzählen, wie ich meine Kinder, also ich auch dachte, okay, krass, ja, danke dafür. Mhm. Also was geht gerade in dem Kopf dieser Person vor, die das schreibt? Mhm. Ne, also was war dieses wichtige Bedürfnis dahinter, mir jetzt mitzuteilen, dass ich anscheinend arrogant bin und mir irgendwelche Sachen erlaube. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, ja. Okay. Okay, die arme Person. Ja. Die braucht Aufmerksamkeit. Kriegst aber nicht von mir. Und hab dann halt weitergemacht.
Das ist gut.
Und das ist halt Medienkompetenz. Das ist halt wirklich diese Resilienz. Ja. Ne, diese innere Stärke, damit zu unterscheiden, okay, hat das jetzt wirklich was mit mir und meinem Verhalten zu tun oder ist das gerade irgendwas, was den anderen triggert? Mhm. Und es war ganz klar irgendwas, was die andere Person getriggert hat.
Und ich denke, Resilienz in Bezug auf Medienkompetenz ist es auch zu machen wie Peter Lustig von Löwenzahn, abschalten.
Ja, definitiv abschalten, also dieses bewusste Pause machen. Und ich glaube, Medienkompetenz, weil das ist und die Resilienz zu tun hat, weg von diesem Konsum hin zur Kreation. Mhm. Ne? Weil wenn du Sachen kreierst, dann bist du in einem ganz anderen Modus, weil du dann erschaffst du ja Sachen. Du merkst halt, okay, die Sachen, die ich erschaffe, ich habe eine Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja, und das, auch das hat was mit Resilienz für mich zu tun, eine gewisse Selbstwirksamkeit zu spüren.
Definitiv. Sehr schön. Wir haben wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viele Tools an die Hand bekommen, die wir nutzen können, Internetseiten, Ideen, was man machen kann. Vielen Dank dafür. Es hat viel zum, ich glaube, zum Nachdenken auch angeregt, was du sagst, zu schauen, so wo stehe ich da, was mache ich, auch so in Bezug auf die Kinder. Deswegen vielen lieben Dank dafür.
Ja, vielen, vielen Dank auch an dich, liebe Jojo. Ich habe noch eine Sache, die ich den Hörerinnen und Hörern einmal mitgeben möchte.
Bitte.
Eigenverantwortung übernehmen. Klärt euch und eure Kinder auf. Nutzt digitale Medien bzw. Smartphone bewusst, anstatt es für euch und euch eure Kinder, also von ihnen benutzen zu lassen. Wir haben nur dieses eine einzige Leben. Stellt euch und euren Kindern die Frage, wie möchtet ihr es leben? Wollt ihr der Zuschauer sein, der den anderen beim Leben zuguckt, oder wollt ihr es selbst leben?
Vielen Dank.
Gern geschehen.